Deutschlandfunk Nova. 100.
Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das muss man lernen. Wir haben das alle gehasst als Jugendliche, aber Zimmer aufräumen, Müll rausbringen, in der Küche helfen und solche Sachen, das gehört ganz bestimmt dazu, um Selbstverantwortung zu lernen. Und Menschen gehören auch dazu, die uns vertrauen, also die auch mal Vertrauen darin haben, dass wir etwas alleine können, aber dann für uns da sind, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Dominik Bloh hatte das nicht. Dominik ist mit 16 Jahren zu Hause rausgeflogen, hat jahrelang alleine auf der Straße gelebt.
Ich würde sagen, heute bin ich 30 und stehe kurz vor meinem ersten Neustart. Ich hatte vorgestern mit einer Freundin ein Gespräch und die hat gesagt, du musstest dein ganzes Leben lang Nein sagen. So, und jetzt hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, was zu bejahen.
Pia Volk hat sich mit Dominik Bloh getroffen in Hamburg. Sie wollte wissen, wie es zu diesem Neustart bei ihm kam. Und als sie ihn dann getroffen hat, war noch eine Frau bei ihm.
Aber bist du dann die meiste Zeit alleine unterwegs, oder wie?
Eieiei. Mit meiner Hündin alleine.
Naja.
Warst du öfters zusammen unterwegs?
Nee, ich bin alleine. Also ich war ein Straßenjunge. Und die sind sowieso mehr versteckt. Ich hab sie auch lange versteckt, also war es mir sowieso...
Das ist dann unangenehm.
Genau.
Wenn man auf der Straße ist, ohne festen Wohnsitz zu sein. Das ist schon, man gehört aber nicht zur Gesellschaft dazu.
Ich weiß nicht, wie die Frau heißt, die das gerade erzählt. Und Dominik, der weiß es auch nicht. Der hat die nämlich gerade erst kennengelernt. Dominik und ich, wir sind in einer Pizzeria in der Nähe vom Fischmarkt in Hamburg verabredet. Und er hat gerade noch vor der Tür gestanden und eine Zigarette geraucht. Und da ist ihm diese Frau aufgefallen, die in ihrem Rollstuhl saß und geschlafen hat. Und zwar mitten im strömenden Regen. Und da ist er zu ihr hin und hat sie geweckt und hat sie mit in die Pizzeria gebracht und hat ihren Kaffee bestellt. Jetzt sitzt sie neben mir und an ihrem Rollstuhl, da hängen so Tüten und da tropft so ein kleines Rinnsal auf den Boden der Pizzeria.
Soll ich dir dann noch mal ein Geld für einen Trockner geben?
Ja, wenn du kannst. Danke. Danke dir. Dann würde ich sagen, wir rauchen wir zum Abschied noch einen, oder?
Das machen wir.
Oh, das ist ja alles nass hier. Das kommt von mir, ne?
Das ist nicht schlimm.
Ach du Scheiße, Entschuldigung.
Als die beiden rausgehen, da frage ich mich, wie kann man eigentlich im strömenden Regen einschlafen? Also no way, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das könnte. Wie müde und erschöpft muss man sein, damit einem dieses Getrommel von den Regentropfen auf dem eigenen Kopf nicht mehr stört? Und genau das frage ich Dominik, als er zurückkommt. Wie schläft man überhaupt auf der Straße?
So, Schlaf bedeutet heute für mich erholsam sein und gesund sein. Diese Form von Schlaf gibt es auf der Straße nicht. Man nickt ein, man pennt kurz weg, man döst vor sich hin, man schlummert, aber man schläft nicht. Genauso wie man Schlafplatz, ne, liegen. Liegen heißt für uns alle bequem sein. Es gibt auf der Straße, du liegst im Park auf rostigem Gartenboden, Rasen, das wird hart, du liegst auf Stein, das wird hart. Also darum, du bist die ganze Zeit beschäftigt, du wechselst deinen Platz, du bist unterwegs. Ich würde sagen, dass ich in der Nacht von Mitternacht bis 6 Uhr morgens 4 oder 5 verschiedene Plätze gesucht habe, wo ich mal ein bisschen Pause gemacht habe. Und das ist da, die Straße verschluckt einen und dann bist du da in diesem Hamsterrad.
Das Hamsterrad, das er meint, ist eigentlich nur das schiere Überleben. Um auf der Straße zu überleben, muss man ziemlich erfinderisch sein. Und Dominik, der ist es auch, der nennt sich zum Beispiel nicht mehr Dominik, sondern der heißt mal Julian und mal Dennis und manchmal auch ganz anders. Und jedem, den er trifft, dem erzählt er nur neue Geschichte mit dem Ziel, irgendwas aus ihm rauszuleiern. Der will eine Kippe, einen Euro oder vielleicht auch mal ein Essen. Die Geschichten, die kauft man ihm nur zu gern ab, weil Dominik, der ist ziemlich charismatisch. Der ist groß und schlank, der hat dunkle Haare und der hat so einen Blick, der einen irgendwie gefangen nimmt. Der bohrt sich in einen rein. Zu mir sagt er, wenn wir uns vor 5 Jahren getroffen hätten, dann hätte er mir erzählt, dass er natürlich eine Wohnung hat, nur dass er den Schlüssel gerade bei einem Freund liegen gelassen hat und dass er deshalb irgendwie einen Pennplatz für die Nacht braucht und ob er nicht bei mir unterkommen könnte.
Lügen war Teil meines Lebens und ich bin wirklich irgendwann so weit, glaube ich, gewesen, dass ich die Lügen zum Teil selber geglaubt habe, die ich mir erzählt habe. Ich hatte neulich eine krasse Begegnung mit jemand hier in Hamburg, der hat eine Tasche geklaut, der ist zu mir gegangen, hat erzählt, dass er selber gestern abgezogen worden ist. Und ich habe in dem Moment direkt gedacht, du machst gerade dieses Täter-Opfer-Verdrehung und das habe ich früher auch gemacht. Und wenn wir uns getroffen hätten, hätte ich dir womöglich erzählt, dass mir gestern was ganz Schlimmes passiert wäre, was ich aber wahrscheinlich jemand anderem zugefügt habe. Und sowas habe ich ganz viel, also es waren nicht nur Lügen, sondern Realitätsverschiebung und so echte Wahrnehmungsstörungen.
Eigentlich kann man sagen, dass Dominik sich ein paar Leben erfunden hat. Der war alles, nur nicht er selbst. Lange Zeit hat er sich nicht mal eingestanden, dass er überhaupt obdachlos ist. Als er mit 16 auf der Straße landet, da sagt er sich, naja, meine Mutter hat mich halt rausgeschmissen. Und dann pennt er bei Freunden, der bricht in Gartenhäuser ein, der klettert in Wäschekeller und manchmal nächtigt er auch im Park. Aber langsam und schleichend wird die Reeperbahn, der Steindamm und der Hafen sein Zuhause.
Man ist komplett in so einem Ich-bin-im-Jetzt-Überlebensmodus und nur beschäftigt damit, Grundbedürfnisse zu befriedigen.
11 Jahre lebt Dominik auf der Straße, bis er Ende 20 ist. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt Unter Palmen aus Stahl. Der hat das Buch nach einem Ort benannt, von dem er sagt, er hätte sein Leben verändert. Und dieser Ort liegt oberhalb des Hamburger Fischmarkts. Da stehen so metallisch glänzende Palmen in so einem Park. Der Park heißt offiziell, glaube ich, Park Fiction. Und unter diesen Stahlpalmen, da stehen Bänke. Von den Bänken aus blickt man hinunter auf den Hafen, man sieht das Wasser. Und nebenan spielen vielleicht ein paar Jungs Basketball und Paare liegen in der Sonne. Das ist ein Ort, von dem Dominik sagt, diese 10 Jahre Rastlosigkeit und Getriebensein und Straßenleben sind da von ihm abgefallen. Der fühlt sich irgendwie wohl unter den Palmen aus Stahl. So eine Art Tagebuch hat er schon immer geschrieben. Da sind so Songfragmente drin von Hip-Hop-Liedern und Notizen aus seinem Alltag. Aber jetzt, da beginnt er auch über sein sogenanntes Leben nachzudenken.
Und ich saß da und war mir sicher, dass das so alles, wie es ist, eine Einbahnstraße ist. Und an der Ende der Einbahnstraße ist einfach eine Mauer, wo ich crashe. Und ich musste da raus, musste was verändern.
Ich muss was verändern, das sagt sich natürlich so einfach, aber es ist total schwer umzusetzen. Und deshalb nimmt sich Dominik am Anfang nur eine Sache vor. Er will keine Lügen mehr erzählen, weder sich selbst noch anderen. Und mit diesem Vorsatz zieht er weiter seine Runden. Am Steindamm, am Hafen, am Hauptbahnhof, seine Kieze eben. Und während er das macht, versucht er sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Und die erste Wahrheit ist eigentlich die offensichtlichste. Er lebt auf der Straße. Wie so ein Leben auf der Straße aussieht, das sieht ganz Deutschland hundertfach in diesem Sommer, weil es ist das Jahr 2015, das Jahr, in dem Angela Merkel sagt, wir schaffen das.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Auch in Hamburg kommen Geflüchtete an, die kommen zu Fuß, im Bus, in Zügen und sie stranden überall, auch am Hamburger Hauptbahnhof. Und Dominik merkt, da ändert sich was, zwar noch nicht in seinem eigenen Leben, aber in der Welt um ihn herum.
Und mein Weg ging eher so nach oben zu McDonald's, es war auf der ersten Etage und dann, wenn man in die Wandelhalle kommt, gibt es da noch so eine Einkaufsmeile. Und da lagen jeden Tag hunderte Menschen im Sommer 2015. Und das Bild sah sehr ähnlich aus wie das, wie ich kenne zu leben. Schlafsäcke und Isomatten vor Bodyshop und Douglas. In dem Moment dachte ich schon so, oh, das ist meine Realität, so die wiedergespiegelt wird. Na, jeder Mensch, der ein bisschen die Welt sieht, der weiß, wie viel Leid da noch draußen ist. Auch in dem Moment habe ich verstanden, dass mein Leben und mein Umstand schwieriger ist, aber dass die Leute, die kommen aus dem Krieg und die haben diese Route hinter sich und die sind völlig planlos jetzt hier. Und da wusste ich, ich kann helfen.
Und das tut er auch. Er meldet sich nämlich als ehrenamtlicher Mitarbeiter in den Messehallen. Neben den Notunterkünften der Geflüchteten in Halle B7 gibt es nämlich eine riesige Kleiderkammer. Das sind 8000 Quadratmeter Klamottenstapel. Das ist ungefähr die Fläche des Kölner Doms. Und die müssen organisiert werden. Dominik, der hilft dabei rund um die Uhr. Und gäbe es einen Mitarbeiter des Monats, dann wäre er es sicher geworden und zwar immer wieder. Nur zum Schlafen. Dafür muss er halt wieder raus und sich ein Fleckchen auf der Straße suchen. Klingt irgendwie krass, oder? Ein Obdachloser 20-something, der Geflüchteten hilft. Aber eigentlich finde ich es viel krasser, dass auch mir dieser Gedanke kommt, weil jeder Mensch ist ja erstmal Mensch und jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse. Der braucht Sicherheit, Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Und Dominik, der hat zwar kein Geld, mit dem er helfen kann, aber er hat was, was er spenden kann, von dem andere Menschen meist viel zu wenig haben. Zeit nämlich.
Also hauptsächlich war ich dann in der Kleiderkammer in der Messehallen. Also ich hatte diese Aufgabe, war da von morgens bis abends. Nachts sind wir vielleicht noch in diese Camps gefahren, weil ich auch da überall reingekommen bin. So wie ich aussehe, war das irgendwie so für mich kein Problem, da einfach reinzugehen.
In den Camps, also in den Notunterkünften, da hört er die Geschichten der Menschen und er beginnt auch selber seine eigene Geschichte zu erzählen, die wahre Geschichte. Der ist dann nicht mehr Julian oder Dennis, der seinen Schlüssel verloren hat. Er sagt, ich bin Dominik und ich bin obdachlos. Dominik erzählt eigentlich zum ersten Mal die Wahrheit und er merkt, krass, die trägt Früchte. Der Hallenmeister nämlich, der diese Hallen organisiert, der bietet ihn an, in seinem Büro zu schlafen und morgens kann er in den Unterkünften auch duschen. Und Dominik, klar, der nimmt das an. Der hat jetzt ein Dach über dem Kopf und zwar eins, unter dem er sich auch wohlfühlt. Und das hatte er schon richtig lange nicht mehr. Es gab so eine Zeit, da ging es ihm gut, aber da war er 15 Jahre alt und er hat bei seinen Großeltern in Bayern gelebt. So Reihenhaus, da ist er zur Schule gegangen, hat mit Jungs Basketball gespielt. Das war wichtig, aber vor allem hatte er halt zwei Menschen, die sich um ihn gekümmert haben, die ihm vertraut haben und auch denen er vertraut hat. Aber in dem Jahr, bevor er auf der Straße landet, da stirbt seine Oma an Krebs und sein Opa, der verliert sich irgendwie in seiner Trauer. Und Dominik, der muss da zu seiner Mutter nach Hamburg zurückziehen. Seinen Vater kennt er gar nicht. Und ihm ist schon am Anfang total klar, dass das kein Happy End werden wird. Weil seine Mutter, die ist krank. Die kriegt mal als Diagnose Borderline und mal Schizophrenie.
Man hat mich manchmal gar nicht erkannt. Ich bin nach Hause gekommen und sie hat geschrien, wer der Fremde ist und hat ihre Zimmertür abgesperrt und ist nicht mehr rausgekommen.
Damals, das ist Februar 2005, ist Dominik 16 Jahre alt. Und seine Mutter, die schmeißt ihn nicht nur raus, die beschließt auch, dass sie nicht mehr seine Mutter sein will. Die geht zum Jugendamt und legt die Vormundschaft für ihn ab.
Es war nachts, auf jeden Fall war es schon richtig dunkel draußen und ich hatte noch ein bisschen Zeit, meine Koffer zusammenzupacken, bin mit zwei Koffern raus und weiß noch, dass ich nach ein paar Metern am Ende der Straße zurückgeguckt habe. Das ist so ein Bild, das in Erinnerung bleibt. Und dann habe ich in der Schneedecke die Spuren von den Reifen gesehen und meine Fußabdrücke. Dann nochmal auf die Wohnung geguckt und dachte, okay, das ist jetzt mein neues Leben und ab jetzt laufe ich quasi alleine. Und in der Nacht ist ja eben das auch noch passiert, dass ich zu meinem Freund, den ich ja die ganze Zeit schon in meinem Kopf hatte, dass wenn irgendwas ist im Notfall, ich zu ihm gehen kann, dass der mich hängen lässt in derselben Nacht. Ich habe geklingelt, habe hochgeguckt, er hat mich gesehen von oben, das Licht war an und es war wie gesagt schon sehr dunkel. Und habe nochmal geklingelt und dann ist oben das Licht ausgegangen und die Tür ist zugeblieben.
Gleichzeitig versucht Dominik alles, um nicht weiter aufzufallen. Er geht weiter zur Schule zum Beispiel, zumindest eine Weile, aber irgendwann addieren sich die Fehlstunden auf, weil er auf Ämtern sitzt und die haben eben nur zu Schulzeiten auf. Seine Lehrer, die kriegen mit, was passiert ist, die schicken ihn zum Kindernotdienst. Der Kindernotdienst, der reicht ihn aber weiter ans Jugendamt. Die Leute im Jugendamt, die finden, mit 16, da ist vielleicht eher die Familienbehörde zuständig und so wird die Verantwortung hin und her geschoben. Und Dominik, der beginnt so einen Behördenmarathon. Der zieht Nummern, muss sich mit diesem Deutsch von Verwaltungsfachangestellten auseinandersetzen, das ja oft wie so eine ganz eigene, wirre Sprache klingt. Und er ist irgendwann total genervt, der ist total frustriert und er fragt sich öfters, warum muss es eigentlich so kompliziert sein? Anderthalb Jahre hangelt er sich durch dieses bürokratische Labyrinth. In der Zeit schläft er mal bei Klassenkameraden, mal in Gartenhäusern, mal in Parks, mal in Kellern. Und dann bekommt er einen Platz im betreuten Wohnen für Minderjährige. Aber auch der ist nur kurz, weil 6 Monate später wird er schon volljährig. Und damit ist er für sich selbst verantwortlich. Theoretisch zumindest. Nur hat ihm eben nie jemand beigebracht, was es eigentlich heißt.
Ich habe die Schlüssel bekommen mit 18 Jahren. Also ich habe die Wohnung gar nicht selber ausgesucht. So, das waren meine Betreuer, die haben das anscheinend vermittelt. Und habe oben die Tür aufgemacht und dann gingen die Lichter nicht an und das Wasser war nur kalt und es gab keinen Ofen und keinen Kühlschrank. Und ich war mir auch so, okay, nicht jede Wohnung ist möbliert. Aber ich stand wirklich auf einer Baustelle. Also der Boden war aufgebrochen und da lag Bauschutt und die Wände waren abgebröckelt und es war ein Loch. So, und ich stand da und habe mich wirklich gefühlt wie auf der Straße. Und ich habe am Abend dann auch irgendwie aus meinen Kleidern mein Bett gebaut und mich da hingelegt und meine Kapuze aufgezogen und dachte, es ist wie draußen, es hat sich nicht viel geändert.
Also, ich kann da nicht ganz zustimmen, denn von außen betrachtet hat sich ja was verändert. Er hat eben eine Wohnung. Aber so einfach ist es halt nicht. Denn die Wohnung, die bedeutet für Dominik vor allem totale Überforderung. Den ganzen Komfort, den eine Wohnung so hat, hat die nämlich gar nicht. Die hat kein Bett, die hat keine Küche, die hat nicht mal warm Wasser. Da könnte man jetzt sagen, na gut, Bett kann man sich ja kaufen. Nur hat Dominik eben kein Geld. Seit seine Mutter die Vormundschaft abgelegt hat, ist nur noch Vater Staat für ihn da. Und da bedeutet jede Anschaffung, neuen Antrag schreiben, neue Formulare ausfüllen. Und überhaupt erstmal herausfinden, welches Amt jetzt für welchen Antrag zuständig ist. Und so eine Bürokratie, die kann einen eben auch so richtig zermürben. Stattdessen versucht er jetzt, sich irgendwie durchs Leben zu buxieren. Das hat er vorher ja auch gemacht. Seine Lebensmittel, die stellt er auf den Balkon, da bleiben die ja auch eine Weile kühl. Der besorgt sich Kerzen, weil von Stromanbietern hat er keine Ahnung. Und dann macht er das, was wir alle vielleicht schon mal gemacht haben. Nämlich den Dispo auf seinem Konto ausschöpfen. Das macht er einmal, das macht er zweimal und dann ist es irgendwie auch egal. Der Berg der Schulden, der wächst und irgendwann zieht seine Bank erst seine EC-Karte ein und dann auch noch die Kreditkarte. Dominik, der weiß schon, dass er jede Menge falsche Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat und deshalb hört er irgendwann auf, seine Post aufzumachen. Dadurch aber verpasst er all die Maßnahmen, an denen er hätte teilnehmen müssen, damit seine Miete und seine Unterstützung weitergezahlt würden. Das Credo ist ja fördern und fordern und die Forderungen erfüllt er nicht. Und deshalb verliert er seine Wohnung wieder und er landet wieder auf der Straße, bis er eben 2015 die Geflüchteten am Hauptbahnhof sieht und sich daran erinnert, wie er sich selber mit der deutschen Bürokratie herumgeschlagen hat.
Und da wusste ich, ich kann helfen. Sei es beim Amt Frust oder Wut nehmen, weil das vielleicht nicht so läuft, wie man denkt, mit diesen Zetteln ausfüllen. Das kenne ich sehr gut. Oder diese typischen Wege, wo muss ich jetzt hin? Und ich wusste, da kann ich Unsicherheit nehmen und habe geholfen. Und dann konnten wir da noch mit den Leuten sprechen und gucken. So, da hat dann jemand seine Asthma-Zettel gezeigt und meinte so, das ist mein Medikament, besorgt mir keiner, kannst du das besorgen? Oder einfach was tun.
Dominik, der hat einfach keine Berührungsängste mit den Geflüchteten, weil der weiß, wie das ist, wenn man sein ganzes Hab und Gut mit sich herumschleppt. Der kennt diese Unsicherheit. Und der teilt mit den Geflüchteten sein Wissen über diese ganzen Anträge und über die Ämter. Und sie teilen mit ihm ihre Lebensfreude, die sie nämlich immer noch haben. Der sitzt neben Männern und der sagt von sich selber, es ist das erste Mal, dass er wieder gesungen und getanzt hat. Und so findet er eben Freunde. Einer von ihnen, der ist ihm so nah, dass er ihn als seinen Bruder im Geiste bezeichnet.
Amin ist mir begegnet am Hauptbahnhof. Wir sind wirklich in unsere Arme gelaufen, als er gerade aus München in Zug, also ausgestiegen ist, wollte weiter nach Schweden. Dann haben wir gesagt, komm, ich bring dich noch. Und sind wir aber erst an den Hafen gefahren und dann fand er das so schön, dass er bleiben wollte. Und wir haben dann Zeit verbracht und sind ein halbes Jahr wirklich zusammen losgezogen und haben alles geteilt, von Klamotten, Handy, Geld, also alles, was man teilen kann.
Amin und er, die werden unzertrennlich. Amin, der hilft ihm übersetzen und Dominik hilft, das zu organisieren, was die Menschen brauchen. Und so lernen sie andere Helfer kennen. Einer von den anderen will für einen Monat ins Ausland gehen und der bietet Dominik an, dass er einfach in seinem WG-Zimmer pennen kann. Und Dominik, der zieht ein und Amin, der zieht gleich mit ein. Miete müssen sie nicht zahlen und Geld haben sie sowieso keins. Aber stattdessen bringen sie neue Einflüsse mit in die WG und Amin, der fängt an, mit einem der Mitbewohner Musik zu machen. Ihre Band heißt Schkon. Das hier zum Beispiel ist einer von Dominiks Lieblingssongs. Dominik, der arbeitet in den Messehallen und zwar ohne Einkommen. Und er stellt fest, das macht ihn viel glücklicher, als tatsächlich Geld zu verdienen. Das hat er nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht. Der war Spielhallenaufsicht, der hat auch als Sicherheitsdienst im Krankenhaus gearbeitet. Da hatte er ganz unterschiedliche Aufgaben. Eine davon war:
Ich sollte Obdachlose verjagen, die sich in die Krankenhäuser schleichen, in die freien Zimmer oder in den Keller unten sich irgendwie verstecken. Ich habe vielleicht einen Obdachlosen mal auf dem Gelände gesehen. Gibt's ja nicht. Das sind einfach nur die Ängste der reichen Menschen, die denken, oh Gott, die kommen in unsere Krankenhäuser und legen sich in unsere Betten. Nö, kommt nicht vor, kam nicht einmal vor. Sonst hätte ich die natürlich da schlafen lassen.
Dominiks Jobs, sie sind alle gleichermaßen absurd. In der Spielhalle, da verzocken die Menschen ja auch ihr Geld, oft auch ihre Miete und dann landen sie auf der Straße. Aber diese Widersprüche, die sind Dominik damals total egal. Der denkt sich, wenn ich nur Geld hätte, dann hätte ich auch keinen Hunger mehr, dann könnte ich mir ein Hotel leisten und dann hätte ich einen Ort, wo ich duschen könnte. Er dachte irgendwie, Geld wäre die Lösung für all seine Probleme.
Dann ist das so wie vielleicht bei ganz vielen, dass wenn das Geld da ist, ist es am nächsten Tag wieder weg, weil allein so ein Hotel und ein nettes Frühstück sind dann schon wieder die 40 Euro von der Nacht. Und es geht tatsächlich nur von heute hier, morgen da.
Der Job in den Messehallen, der ist ungefähr das Gegenteil von all den Jobs, die er vorher hatte. Er hat kein Geld, aber der schenkt ihm was, was man mit Geld sowieso nicht kaufen könnte. Der schenkt ihm nämlich Lebenssinn und Freunde und eine Zukunft.
Nein, alle Veränderung beginnt bei einem selber. Und das Erste, was man tun muss, ist ehrlich sein. Es geht immer, das Leben ist Beziehung. Und als Erstes geht es darum, wie kann ich mit meinen Mitmenschen umgehen. Und ich habe lange gelogen und so konnte niemand wissen, wer ich wirklich bin. Und ich wusste, wenn sich was ändern soll, dann muss ich ehrlich sein.
Ehrlich sein, das ist gar nicht so einfach. Wir zimmern uns ja alle unsere Lebensgeschichten zusammen und jeder hat was an sich, was er gar nicht mag und das schieben wir dann in die hinterste Ecke unseres Gehirns. Aber Dominik, der holt es da eben jetzt wieder raus und er erzählt, dass er nicht weiß, wo er hin soll und dass er irgendwie was sucht und er erzählt seine Geschichte immer wieder. Und er erzählt sie auch auf der Weihnachtsfeier für all die Helfer in den Messehallen. Da sind nicht nur er und die anderen, die in den Hallen herumrennen, sondern da sind auch Menschen, die keine Zeit haben, aber ziemlich viel Geld. Und einer von ihnen, der arbeitet für eine Stiftung. Und die Stiftung will junge Menschen mit Leuten zusammenbringen, von denen sie hoffentlich was lernen können, mit Mentoren. Und Dominik, den bringen sie mit dem Ankerherz Verlag zusammen. Für den fängt er an, über sein Leben auf der Straße zu bloggen. Und im Gegenzug mietet der Verlag eine Wohnung für ihn. Die hätte er selbst vermutlich nie bekommen, weil er hat einen Schufa-Eintrag und null Einkommen. Aber jetzt hat er halt einen Job, der ist Schriftsteller und eine Wohnung. Auch wenn er sich an die noch nicht so wirklich gewöhnt hat. Der sitzt nämlich jetzt nicht mehr im Park Fiction unter den Palmen, sondern er sitzt in dieser Pizzeria, in der wir uns treffen, die allerdings gleich neben dem Park Fiction ist. Mittlerweile ist die Kleiderkammer aus den Messehallen ausgezogen und die Geflüchteten, die sind auch nach und nach verteilt worden. Und das ist natürlich total schön für die, die damals angekommen sind, aber ein bisschen schwierig für Dominik, weil für ihn ist nämlich damit eine Aufgabe verloren gegangen. Und nur daheim rumsitzen und vor sich hin vegetieren, damit würde niemand von uns klarkommen. Und Dominik natürlich auch nicht. Und deswegen hat er was gesucht, was er machen kann. Und am besten was, was auch noch Sinn stiftet.
Ich wollte für Menschen irgendwie was zurückgeben, weil ich nicht vergesse, wo ich herkomme. Also habe ich einen Linienbus, den wir umbauen mit Badezimmern und einer Kleiderkammer und der fährt dann durch Hamburg und Menschen können duschen, weil ich glaube, dass Waschen auch was mit Würde zu tun hat und ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und dass das den Menschen genommen wird und dass das denen wieder ein bisschen zurückgeben kann und dass man sich dann womöglich auch traut, sich in ein Arbeitsamt zu setzen und eine Nummer zu ziehen und sich dahin zu setzen, weil man nicht auffällt und man stellt sich vielleicht sogar bei einer Wohnungsbesichtigung an, denn auch Menschen auf der Straße wollen ja eine Wohnung, aber sie stellen sich nicht an, weil sie der dreckige, verwahrloste Penner sind, aber mit einer frischen Dusche und neuen Klamotten, glaube ich, traust du dich, so einen Schritt zu wagen.
Dominik, der hat mit anderen Go Bagno gegründet. Das ist der Duschbus, der ab Herbst durch Hamburg fahren wird. wird. Und das Krasse an seiner Geschichte finde ich, dass er super viele Partner gefunden hat und dieses Ding auf die Beine gestellt hat. Und das zeigt, wie viel Potenzial in Menschen steckt, die man sonst immer nur am Straßenrand sitzen sieht.
Ich bin 30. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 30 werde. Ich wäre tot oder im Knast. Ehrlich sein und Gutes tun, das ist der beste Weg zum Glück. So, das ist die Antwort. So. Neben Liebe. Ne? Also es geht um Liebe am Ende. Und wenn nicht für Liebe, wofür dann?
Deutschlandfunk Nova 100.